Aktuell der Talk, heute mit diesen Themen und Gästen. Gernot Bauer vom Profil zieht nach 2 Jahren Karl Nehammer an der Regierungsspitze folgende Bilanz. Corona-Teuerung, Ukraine-Krieg. Karl Nehammer ist ein Krisenkanzler und er ist ein Kanzler in der Krise. Daran trägt er selbst die Schuld und Sebastian Kurz. Michael Hammerl vom Kurier meint zudem von SPÖ und FPÖ geplanten U-Ausschuss zur Covid-19-Finanzagentur und den anschließenden Diskussionen unter den Sozialdemokraten. Andreas Babler will für konstruktive Politik stehen, obwohl das rot-blaue Bündnis im U-Ausschuss dieses Selbstbild karikiert, bleibt die SPÖ-interne Kritik vorerst dezent. Klaus Knittelfeller von der Presse sagt zum derzeitigen Ringen der Gewerkschaft mit den Arbeitgebern im Handel um höhere Löhne und Gehälter: Man fragt sich bei diesem KV-Streit wieder einmal, wieso spielen die vielen Milliarden an Teuerungshilfen eigentlich keine Rolle in der Debatte. Doris Vettermann von der Kronenzeitung kommentiert das mittelmäßige Abschneiden Österreichs bei der jüngsten PISA-Studie so: Österreichs Bildungssystem ist teuer und ineffizient. Dennoch wird jede Reform im Keim erstickt. Ihr Gastgeber ist Meinrad Knapp.
Herzlich willkommen zu unserer Innenpolitikrunde. Ich freue mich, dass Sie in dieser kurzen Woche auch wieder mit dabei sind. Wir haben eine gute Stunde Zeit, um ausführlich über die heimische Innenpolitik zu diskutieren. Und wir beginnen gleich mit dem Kanzler Karl Nehammer. Seit 2 Jahren ist er im Amt. In dieser Woche ein großer Festakt auf dem Ballhausplatz. 100 Jahre Kanzleramt. Und diesen Festakt hat Karl Nehammer natürlich genützt, um eine Rede zu halten. Dann schauen wir kurz rein.
Das ist unsere Aufgabe als politisch Verantwortliche, gemeinsam diese Verantwortung zu tragen. Wie übrigens Verantwortung an sich wunderbar zu spüren ist, wenn man Bundeskanzler sein darf. Als Bundeskanzler der Republik Österreich ist es eine Ehre, den Menschen in diesem Land zu dienen. Als Mitglieder der Bundesregierung, als Abgeordnete, als politisch Verantwortliche, wenn man bereit ist, eben Verantwortung zu übernehmen, und dienen ist nicht etwas Schlechtes, sondern etwas Gutes. Man setzt sich für jemanden und für eine große Gemeinschaft ein.
Gernot Bauer vom Profil in dieser Woche bei uns, recht herzlich willkommen. Sie haben gesagt, es ist ein Krisenkanzler, aber eben halt auch ein Kanzler in der Krise. Nächstes Jahr sind die Wahlen, kommt Nehammer aus der Krise noch raus?
Aus der Krise wieder so leicht nicht mehr rauskommen. Die Frage ist, welche meinen wir? Jetzt meinen wir die Krisen, die er politisch bewältigen muss, als Diener, wie er das formuliert, nämlich die Folgen immer noch der Corona-Krise. Die halt nämlich nach, er hat versprochen, diese aufzuarbeiten. Die Ukraine-Krise und natürlich die Teuerung. Jetzt kommt noch die Krise im Nahen Osten. Das kann er natürlich nicht alleine lösen, sondern das geht wahrscheinlich nur im EU-Verbund. Das Zweite ist der Kanzler in der Krise, nämlich eigentlich der ÖVP-Bundesparteiobmann. Die Chats, die ganzen türkis-schwarzen Skandale, wir kennen das zur Genüge. Das wird sicher überdauern und in den Wahlkampf hineinspielen.
Aber wie macht er sich als Kanzler in der Krise? Also Krisen sind auch, ich möchte jetzt dieses chinesische Sprichwort nicht noch einmal verwenden, auch eine Chance. Ja? Also es gibt Politiker, Helmut Schmidt zum Beispiel, die aus Krisen unfassbar profitieren konnten. Bei Nehammer hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass er aus dieser Krise politisch Kapital schlagen kann oder aus den Krisen. Dass er so als Staatslenker wahrgenommen wird, als der, dem alle vertrauen, der dieses Schiff durch diese unsicheren Gewässer steuert.
Da muss man insofern fair bleiben, dass das wahrscheinlich keinem einzigen Regierungschef in Europa gelungen ist in den letzten 2-3 Jahren. Dazu waren die Krisen einfach zu massiv. Er ist noch dazu eingesprungen für den Sebastian Kurz. Mitten in der Corona-Krise, wie dann die gerade zu Ende ging, kam die Ukraine-Krise. Also da muss man sich genau im Detail anschauen, was konnten sie. Und im Stückwerk ist es gar nicht so schlecht. Also die Kaufkraft, wenn wir jetzt über die Teuerung reden, die Kaufkraft der Österreicherinnen und Österreicher, die wurde bewahrt. Natürlich um den Preis einer sehr hohen Inflation, das ist quasi ein Minus bei ihm. Was Covid betrifft, haben wir sehr viel Geld ausgegeben, um die Wirtschaft zu stützen. Am Unterschied gesundheitlich ist es ganz gut ausgegangen. Also es ist wie immer ein Plus und ein Minus. Er hat seine Meriten, aber natürlich perfekt war das nicht.
Gut, perfekt. Jetzt kennt Doris Vettermann von der Kronenzeitung bei uns. Wir haben jetzt auch einen kurzen Ausschnitt aus der Rede gesehen, die er gehalten hat. Ist Nehammer so ein Kanzler, wie Österreich ihn sich wünscht? Ist er so kanzlerlike, weil wir uns überlegen, also Kanzlermenü, Wort des Jahres und so. Also er bleibt schon in Erinnerung, aber bleibt er in Erinnerung für Sachen, die ihm nützen?
Er bleibt, glaube ich, vor allem einmal in Erinnerung für die vielen Hoppalas, die passiert sind. Also ich glaube, wenn man eine Umfrage startet und sagt, an was erinnern Sie sich die letzten zwei Jahre bei Karl Nehammer, werden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, an das Burger-Video. Es wird wahrscheinlich fallen, der Ausspruch Alkohol oder Psychopharmaka. Viele werden sich noch erinnern können an seinen Auftritt, nachdem bekannt geworden ist, dass Personenschützer mit seiner Ehefrau getrunken haben und dann einen Autounfall verursacht haben, wie er dann sozusagen fast in Rambo-Manier eine Pressekonferenz abgehalten hat. Also das sind, glaube ich, alles Dinge, die stark in Erinnerung bleiben. Wird ihm jetzt nicht allzu sehr gefallen. Er hätte wahrscheinlich gern was anderes. Ich finde schon, dass er selbst ist schon sehr gerne Bundeskanzler und er betont das auch ständig immer wieder. Ich als Bundeskanzler, und es ist mir eine Ehre, dass er tatsächlich auftritt wie ein Bundeskanzler, oft halt wirklich nicht.
Michael Hammler vom Kurier bei uns, recht herzlich willkommen. Hat Nehammer überhaupt eine Chance in dieser Gemengenlage? Also auf der einen Seite, Sie haben es schon angesprochen, diese unfassbaren Krisen, dann diesen Rucksack, wenn das Wort überhaupt reicht, ÖVP-Chats plus Sebastian Kurz, der zwischendurch ja auch mal ein paar Filmpremieren macht, wo Nehammer dann zur Party nachher eingeladen ist und auch noch kommt.
Also wie Gernot Bauer gesagt hat, der inhaltliche Arbeitsnachweis ist grundsätzlich da. Aber auf der anderen Seite hat er den riesigen Rucksack, der da eigentlich heißt, Ära Sebastian Kurz, den konnte er nie ablegen, von dem konnte er sich nie klar abnabeln. Da hätte es vielleicht auch einen personellen Kahlschlag und zwar einen richtigen gebraucht vor zwei Jahren. Ich weiß auch nicht, ob die Person Karl Nehammer damals die richtige Figur war oder ob man nicht auf ein ganz neues Gesicht hätte setzen sollen. Jetzt im Frühjahr wird sich's nicht mehr ausgehen, dass man ihn austauscht. Wird auch in der Gemengelage bei der Nationalratswahl es dann ganz schwer haben, dass er sich überhaupt gegen Andreas Babler durchsetzt. Bei Herbert Kickl sehe ich derzeit gar keine Chance, dass er da noch rankommt. Also ist im Endeffekt, ja, in der Kanzlerfrage hinter Herbert Kickl zurückgefallen, streitet jetzt mit Andreas Babler um Platz 2 und das ist für einen amtierenden Bundeskanzler bei gar nicht so starker Konkurrenz, zumindest im Auftreten und rhetorisch schon ein fatales Signal. Also eigentlich, wenn die ÖVP diese Wahl noch gewinnen will, müsste sie eben früher noch einmal die Spitze austauschen.
So, wir haben jetzt, glaube ich, 5 Minuten Sendung und sind wieder bei Magnus Brunner. Oder wer wäre es? Wer wäre es? Also, Sie kennen die ÖVP-Ersatzbank vielleicht sehr viel besser als ich, aber ich habe das Gefühl, da sind ein paar Plätze frei momentan.
Ja, ich glaube, Magnus Brunner muss man zwingen. Er selber, das hört man immer wieder aus seinem Umfeld, will eigentlich gar nicht. Im Endeffekt, wenn
aber das heißt doch in der Politik nur, entschuldigen Sie, fragt mich nochmal.
Eventuell.
Ja. Ja, nein, also ich glaube, wenn müsste Karl Nehammer von selber hinwerfen. Ich glaube, es würde niemand zwingen, jetzt in dieser Situation zurückzutreten. Und tatsächlich, ich glaube, es will ja keiner. Magnus Brunner will jetzt nicht, Caroline Edtstadler will jetzt nicht von Brunner hören.
Aber macht Nehammer selbst noch den Eindruck, dass er will?
Ich glaube, er motiviert sich schon immer wieder selber. Ne? Und wenn er dann im Bundeskanzleramt steht, 100 Jahre dieses Amt, dann vielleicht dann hat er doch wieder diese intrinsische Motivation und denkt sich, ich habe die kalte Progression abgeschafft, ich habe die Familienleistungen valorisiert, ich werde jetzt nochmal das Beste aus beiden Welten zusammenspannen, obwohl es natürlich eh nicht mehr geht. Aber natürlich, wie du gesagt hast, dass ich nicht einmal in einem Kanzler, dass ich nicht der bin, der herausgefordert wird, als Titelverteidiger, sondern dass ich mich mit einem SPÖ-Kandidaten matchen muss, wer darf denn den FPÖ-Bundespartei mal herausfordern, das ist natürlich, das schlägt sich schon aufs Gemüt, glaube ich.
Klaus Knittelfeller von der Presse bei uns, bei all dem, was Sie gesagt haben, kalte Progression abgeschafft und so weiter, ja, da kommt ein Einsatz von Karl Nehammer sicher auch, aber keiner dankt mir das, keiner dankt uns das. Man muss sagen, die Regierung hat ja auch ein paar Sachen wirklich weitergebracht, nur wenn wir uns die Umfragen anschauen, gut gemacht, aber es nützt ihnen einfach nichts.
Ja, das ist ja eben das, was Nehammer und die ÖVP als große Ungerechtigkeit empfinden. Ist aber, finde ich, nicht rasend überraschend, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir da jetzt schon gehört haben, dass ja, wenn wir zwei Jahre zurückspulen, er ja nicht nur der Einspringer war, er war ja der Einspringer für den Einspringer.
Wir haben Schallenberg, genau, ja. diese Lichtgestalt im Kanzleramt vergessen. Ja.
Es war von Anfang an natürlich eine unglaublich schwierige Situation. Und ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, dann von der Abgrenzung von Kurz und Türkis und so weiter zu sprechen, weil das letzten Endes für ihn gar nicht gegangen wäre. Weil er ist im Grunde genommen also Karl Nehammer als Spitzenpolitiker ist eine Erfindung von Sebastian Kurz. Also insofern waren die Rahmenbedingungen da wirklich sehr schwierig. Und es wurde, und das ist auch in den letzten zwei Jahren nicht gelungen, keine große Erzählung aufgebaut, keine Idee, wofür er jetzt genau steht, wofür andere nicht stehen. Da ist natürlich immer das, was schon gesagt wurde, das darf man auch, finde ich, der Fairness halber und muss man eigentlich erwähnen, dass auf der inhaltlichen Seite da sehr viel passiert ist. Von der kalten Progression, von der Sozialleistungsvalorisierung, erneuerbaren Ausbau, da sind sicher mehr Dinge inhaltlich weitergegangen als in gewissen Vorgängerregierungen. Natürlich auch um den Preis der Abschaffung des Geldes. Das muss man auch immer dazu sagen, weil wenn man da nicht das nur die Idee eines einigermaßen ausgeglichenen Haushalts nicht ad hoc gekübelt hätte, dann hätte man das jetzt alles so auch nicht. Wurscht. Im Endeffekt, was in diesen zwei Jahren eben nicht gelungen ist, auch wenn es immer wieder versucht wurde, wenn man sich auch in diesem Jahr erinnert, Karl Nehammer war schon der Autokanzler vor ein paar Monaten, da haben wir irgendwie um die Verbrennerdebatte hat er das irgendwie versucht, ist kein großes Thema mehr, würde ich sagen, ist etwas verhallt. Im Sommer war er der Bargeldkanzler, ist kein großes Thema mehr, ist irgendwie auch verhallt und von diesen Dingen gab es einige, ohne dass da jetzt irgendwie ein Profil großartig entwickelt werden konnte, bis hin eigentlich zum Burger-Video, wo eine recht starke Idee einer starken Leistungsbereitschaft und so in die Richtung, das muss man jetzt nicht gut finden, aber das wäre eine Positionierung gewesen, die aber letzten Endes auch wieder keine ist, weil seine Regierung das exakte Gegenteil von dem tut, was er in diesem Burger-Video gesagt hat. Das ist die Regierung, die am meisten Geld für Sozialleistungen ausgegeben hat, seit es Regierungen gibt. Insofern steht er nach zwei Jahren da, ohne eine, finde ich, stimmige Erzählung, ohne eine Vision, ohne ein offensives Argument, warum, also was jetzt die Nehammer ÖVP ist und warum eigentlich, also warum man jetzt eigentlich genau ihm und quasi ihm als Parteichef die Stimme geben soll.
Ist das handwerkliches Ungeschick? Also wenn man es überlegen, glaubt an dieses Österreich, ja? Also am Schluss ist ein Plakat übrig geblieben und dann ist diese Geschichte. Also wenn man in einem halben Jahr wieder drüber reden, glaube ich, kann sich überhaupt kein Mensch mehr daran erinnern. Ne?
Natürlich ist es auch ein bisschen botschert, also diese Disziplin in der Kommunikation, wie noch unter Sebastian Kurz, die ist sicher nicht mehr gegeben. Ich würde ihn aber noch nicht abschreiben. Karl Nehammer muss jetzt strategisch danach trachten, dass er Zweiter wird. Dass er zumindest den SPÖ-Vorsitzenden Babler hinter sich lässt und dann mit Babler gemeinsam und vielleicht den Neos eine Dreifachkoalition gegen Herbert Kickl formt. Also ich glaube, er kann in einem Jahr immer noch Bundeskanzler sein. Weil die Frage wird sein, im Frühjahr gibt es jetzt dann dieser ganze Protest, also wir haben eine unglaubliche Proteststimmung im Land, darum ist die FPÖ auch so weit vorn und alles ist schlecht. Also man kann ja rausgehen, selbst im Advent sind die Leute, rennen mit einem Geschau herum, zumindest hier bei uns in der Bundeshauptstadt, also da denkt man, das nackte Elend und alles sind schlecht aufgelegt. Wird aus dieser schlechten Stimmung, aus dieser Proteststimmung wirklich eine Wendestimmung? Ja? Wollen die Österreicher dann wirklich mit dem Herbert Kickl einen Bundeskanzler, der zwar vorne liegt, aber gleichzeitig sehr unbeliebt ist. Ja?
Aber da muss ich Ihnen widersprechen, also dass er vorne liegt, widersprechen gar nicht. Ja? Also die Zahlen kennen wir auch von dem sehr geschätzten Peter Eick. Aber schauen wir uns mal die Kanzlerfrage an. Sie haben es schon angesprochen. Ja? Jetzt muss man natürlich sagen, man könnte meinen, die Werte generell sind desaströs. Ja? Also beim Bundeskanzler Direktwahl. Nur was wir sehen ist, ich hoffe, Sie können es ein bisschen lesen, könnte das ein bisschen näher ranschieben? Das wäre ganz, ganz nett. Das ist das Schöne im Live-Fernsehen. Dankeschön. Aber was man dann sieht, wenn wir es auch lesen können, ist, dass Nehammer selbst in der Kanzlerfrage hinterklickt.
Ja, das ist natürlich erbärmlich. Ja, natürlich, das gab es auch so noch nie. Heißt aber nicht, dass er das nicht vielleicht noch drehen kann, wenn dann die Fernsehauftritte kommen. Wenn es Herbert Kickl gelingt, jetzt ruhig sich zu verhalten. Ja, es fällt ja auf, dass die FPÖ nichts mehr jetzt wirklich inhaltlich vorschlägt, weil sie sich denken, wir schauen einfach nur zu. Und damit gewinnen wir am leichtesten. Aber da fließt noch viel Wasser die Donau runter. Und wenn jetzt wirklich kommen die Urausschüsse in beiden Fällen, die da debattiert werden, dann kann auch die FPÖ da angepatzt werden. Und ich glaube, da wird die ÖVP alles versuchen, jetzt einmal den Spieß umzudrehen und in diesen Untersuchungsausschüssen auch ein bisschen der FPÖ zu schaden. Denn auf eines muss man hinweisen, wir kennen alle die ÖVP-Chats, die Strache-Chats kennt noch niemand. Und die werden in diesem Urausschuss auch thematisiert werden. Ich glaube, das ist momentan das Kalkül des Karl Nehammer und der ÖVP. Es ist natürlich auch ein bisschen Pfeife im Wahl und ein bisschen schon auch ein Schwächezeichen, ne, dass man jetzt schon sich an solche Hoffnungen klammern muss.
Aber kann bei diesen Urausschüssen, ich meine, Sie haben den Vorteil, Sie sind in Brüssel, Sie können alles mit ein bisschen Distanz betrachten, aber kann in den Urausschüssen überhaupt noch Kommunikation gelingen? Also man hat das Gefühl, kurz vor der Wahl ist das jeder gegen jeden und man schaut, dass man halt jeweils die andere Seite möglichst schlecht darstellen lässt, ne?
das sehe ich auch eigentlich als großes Problem. Es geht nicht darum, sozusagen selber konstruktiv zu sein und Vorschläge zu machen und vielleicht die Themenführerschaft zu übernehmen, sondern man hat so den Eindruck, es geht eigentlich immer nur darum, den politischen Gegner schlecht zu machen, ganz egal in welche Richtung, am besten ein Rundumschlag gegen sowieso alle. In Wahrheit schadet das natürlich dann auch wieder allen, weil die Wahrnehmung dann so ist, die sind in der Politik ja eh alle gleich und es wird nur gestritten, es geht nichts weiter. Und generell glaube ich aber, muss man sagen, die Wahl ist noch relativ weit weg. Also alles, was wir da jetzt reden, ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Es kann sich noch viel drehen. Es hat sich in den letzten Monaten und auch Jahren viel gedreht. Ich kann mich erinnern, so lange ist es noch nicht her, dass wir hier saßen und darüber gesprochen haben, dass die SPÖ an erster Stelle ist und dass Pamela Rendi-Wagner eine echte realistische Chance hat, Bundeskanzlerin zu werden. Das ist jetzt vorbei. Das ist unglaublich weit weg und scheint schon sehr weit weg zu sein. Ist es tatsächlich aber noch nicht. Also ich glaube, es kann auch in den nächsten Monaten dann noch eine Dynamik reinkommen, in welche Richtung auch immer, die wir jetzt alle noch gar nicht einschätzen können.
Wenn diese Urschüsse wieder das weiter befeuern, dass man sagt, sie sind ja alle gleich in der Politik, wird das am Ende nicht dann doch wieder der FPÖ helfen, weil es der FPÖ in der Positionierung doch gelungen ist, zu sagen, wir sind ganz anders, wir sind nicht diese Eliten.
Also im Normalfall hilft das der FPÖ, wenn man Politikverdrossenheit und Wut weiter befeuert. Also ich glaube, das ist das Learning der vergangenen 4 Jahre.
Also das könnte für die ÖVP nach hinten losgehen.
Multiplen Krisen, also könnte es für die ÖVP nach hinten losgehen, für die SPÖ genauso. Es gibt ja angeblich Gespräche mittlerweile im Hintergrund zwischen SPÖ und ÖVP, zumindest zwischen kleineren Fraktionen, doch höheren Parteivertretern, vor allem aus der Wiener SPÖ, die auch nicht wollen, dass das im Frühjahr in eine Schlammschlacht ausartet. Also schauen wir mal, wie es Kai-Jan Greiner dann wirklich anlegt. Vielleicht tritt er ja diesmal sachte auf und verzichtet auch ein bisschen auf die Selbstinszenierung, die er ausgelebt hat in den vergangenen 3-4 Jahren und Andreas Hanger macht das dann vice versa auch, dass zum Beispiel die Strache-Chats dann tatsächlich der FPÖ schaden würden. Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, weil HC Strache hat zumindest mein Empfinden und auch dem Empfinden der Bevölkerung zufolge, glaube ich, gar nicht mehr so viel mit der FPÖ zu tun mittlerweile.
Aber von damals, ne, da gab es sicher auch eine Gruppe mit den freiheitlichen Regierungsmitgliedern, wo er dann quasi irgendwelche Messages, und man weiß von Strache, er hat ja die ganze Zeit dagegen wäre, dass Sebastian Kurz ein braver Schüler, der nie das Handy rausgenommen hat, sondern Strache hat ja noch intensiver gechattet. Und da gibt es sicher auch irgendwelche SMS, die an den Norbert Hofer gegangen sind, an den Herbert Kickl gegangen sind, an den Generalsekretär Hafenecker. Die haben ja dann vielleicht nicht geantwortet, aber allein das. Aber man muss immer, man wird sich eher distanzieren wollen als SPÖ. Aber es ist jetzt weit weg.
Ja, es ist ja nicht so, dass es in den letzten Jahren, also auch jetzt in der Zeit des rasanten FPÖ-Höhenflugs, keine Malversationen, Affären und so weiter in der FPÖ gegeben hätte. Ja. In Graz hast du einen Finanzskandal mit Geld in Plastiksackerln und was weiß ich, was allem. Du hast eine Abhöraffäre gehabt, eine innerparteiliche. Die hatten bis hin zu eben dem angesprochenen Herrn Hafenecker im U-Ausschuss eine Affäre um gefälschte Corona-Tests. Also es ist nicht so, dass es da nichts gegeben hätte, beziehungsweise dass man da noch auf etwas warten müsste, was dann möglicherweise irgendwie Einfluss nimmt auf das Wahlverhalten der, sage jetzt einmal, mittlerweile doch offenbar einigermaßen gefestigten freiheitlichen Wähler. Ich finde, die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich das in der Debatte so weit verschoben hat, dass das offenbar den Freiheitlichen gar nicht mehr im großen Stil schadet.
Ich will noch ganz kurz zu Karl Nehammer zurückkommen. Ihre Wahrnehmung, wie können wir uns den als Wahlkämpfer vorstellen? Also der musste ja noch nie selber als Spitzenkandidat in eine Wahl, das muss er jetzt. Ist das jemand, den wir vielleicht möglicherweise auch unterschätzen, der im Wahlkampf ganz anders ankommen kann? Also jetzt wissen wir, dass er zwar gewässertes Bier trinkt, aber ist das einer, der vielleicht diese Bierzelthoheit herstellen könnte für die ÖVP?
Ich glaube schon, dass er ein guter Wahlkämpfer ist, weil erstens hat er Kommunikationsmanagement, das war immer seine Sache, das hat er Niederösterreich allen anderen Funktionären beigebracht. Jetzt muss er es selber machen. Man sagt zwar, nicht jeder gute Fußballtrainer muss auch ein guter Spieler sein, aber wenn man ihn beobachtet hat, der kann schon Wahlkampf, der kann schon ein Bierzelt füllen. Ich würde nur eines zu bedenken geben, was erwarten sich denn die Österreicher von einem Kanzlerkandidaten? Also, dass er ein Bier ex trinkt in einem Bierzelt, ist vielleicht gerade noch für einen Innenminister eine gute Sache, aber von einem Bundeskanzler weiß ich nicht. Er war jetzt in dieser Rede, die wir vorher gesehen haben, schon sehr staatsmännisch, da hat er so nicht mit der Flex und nicht den Reserveoffizier raushängen lassen, sondern da war er sehr sachte eher. Wenn er im Wahlkampf das auch hinkriegt, ja. Aber wenn er im Wahlkampf wieder so hemdsärmelig macht und zu McDonald's geht oder keine Ahnung was macht oder ein Bier trinkt, glaube ich, dann wird es nicht werden. Aber sie werden ihn schon, seine Strategien werden ihn schon auf kanzleresk trimmen.
Aber geht es nicht darum, authentisch zu sein? Man hat das Gefühl, Karl Niemeyer fühlt sich mit aufgekrempelten Ärmeln einfach sehr viel wohler als der Staatsmann.
Selbstverständlich. Also er ist schon eher der, der auch, wenn er wo eine Rede hält, einfach poltert, mit den Menschen dann noch einmal per Du ist.
Vinothek allein haben wir gesehen, ja.
Genau, ein bisschen salopper spricht. Also so würde ich sagen, das zurückhaltende, distinguierte ist nicht seins. Ja, da wird es dann sicher auch ganz viel um Authentizität gehen. Aber natürlich wird es schwierig, es ist eine Gratwanderung, sozusagen, wie viel Hemdsärmeligkeit verträgt auch der Auftritt eines Bundeskanzlers oder auch eines Kanzlerkandidaten. Und wie viel sozusagen Seriosität muss man da an den Tag legen und wie viel davon schafft Karl Nehammer auch?
Ich glaube, die Rollen sind ja umgekehrt eigentlich, weil normalerweise war es so, dass der amtierende Bundeskanzler auch den Kanzlerbonus hatte und also ein bisschen staatsmännischer auftreten kann. Jetzt ist der aber eigentlich der Herausforderer, ne? Also so wie was die Zahlen momentan hergeben, ne?
Das ist möglicherweise auch der Grund dafür, warum er immer wieder Rollen wechselt oder auch wechseln muss und immer wieder anders positioniert wird. Also wir haben den Staatsmann erlebt und wir haben genauso den Karl Nehammer mit der Flex erlebt und irgendwo dazwischen drinnen pendelt er hin und her und man weiß nicht ganz, wie es dann wirklich endgültig anlegen wird im Wahlkampf, wenn er tatsächlich der Verfolger ist, ob er dann als großer Staatsmann noch so viel aufholen kann. Wird ganz spannend, wie sie ihn positionieren. Ich meine, die ÖVP hat da noch ein zweites Problem, nämlich dass im Hintergrund der Maschinenraum, der bei Sebastian Kurz noch da war und funktioniert hat wie eine fix und fertig geölte Maschine, dass der nicht mehr da ist und dass sie auch kommunikativ nach außen einfach immer wieder Schwierigkeiten haben und auch ihre Kampagne nicht konsistent durchziehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, was aus der Zukunftskampagne geworden ist. 2030, die, glaube ich, vergangenen Frühjahr präsentiert wurde. Es hat irgendwie geheißen, die soll jetzt kommenden Frühjahr kommen, aber Wahlprogramm ist das dann doch keines. Jetzt stellt sich die Frage, wofür macht man sowas überhaupt? Also es ist vieles nicht wirklich konsistent.
Also man hat auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob Sie das wahrnehmen, dass diese Message Control, die immer massiv kritisiert wurde, aber dass es die in der ÖVP überhaupt nicht mehr gibt und dass es zwar immer so einen leichten Versuch gibt, etwas zu probieren und das lässt man dann relativ schnell wieder. Herr Knittelfeller, wo würden Sie sehen, wo kann sich Nehammer überhaupt positionieren? Also gibt es Babler links außen, würden wir auf der rechten Seite verorten. Ist dieser Platz in der Mitte tatsächlich frei oder gibt es diese Mitte einfach gar nicht mehr gesellschaftlich?
Das ist jetzt eher eine Frage für einen Soziologen. Ich wage jetzt da kein Urteil abzugeben, was Mitte ist, wo die Mitte irgendwie in diesen parteipolitischen Auseinandersetzungen ist. Ich finde eher aus der parteipolitisch beziehungsweise parteistrategischen Geschichte ist es natürlich für die ÖVP, und ich nehme an, die werden das auch tun, beziehungsweise tun sie es eh schon, sich genau dort zu positionieren, wo sie das jetzt in der Frage eigentlich schon aufgeworfen haben, nämlich zwischen einer nach links gerückten SPÖ und einer nach rechts gerückten FPÖ. Das ist natürlich der Versuch. Das Problem an der Sache ist, dass es ein so weites Feld, dass du da irgendwie alles und nichts bespielst und einen Ausfluss dieser Problematik besprechen wir eigentlich hier seit 20 Minuten, dass man nicht so richtig weiß, was die jetzt genau wollen, was die sind. Es ist auch, finde ich, kein sehr offensives Wahlargument zu sagen, das Land steht besser da, als ihr alle sagt und glaubt an Österreich und so weiter. Stimmt mit Sicherheit, weil diese dystopischen Erzählungen, die es da irgendwo immer wieder auch medial gibt, das ist in manchen Fällen bestimmt übertrieben, wenn du dir auch irgendwie harte Zahlen anschaust und von Sozialquoten und allen möglichen Dingen, ist nur in einer Wahlauseinandersetzung kein sehr offensives Argument zu sagen, es ist gar nicht so schlimm, wie eigentlich alle sagen und bitte jetzt mich wählen. Und das ist im Endeffekt die Problematik. Aber ich denke schon, dass in dieser, gerade in krisenhaften Zeiten, diese eher ruhige Mitte-Positionierung und diese Beständigkeit und so weiter an sich verlockend wäre. Ob die das in einem Wahlkampf so einbringen können, wird man sehen.
Herr Bauer, was der FPÖ gelungen ist, ist der SPÖ dieses Thema Teuerung nahezu wegzunehmen. Also bei Migration, das glaube ich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, hat die FPÖ auch ein Alleinstellungsmerkmal. Droht die ÖVP die Gefahr, auch das Thema Wirtschaftskompetenz? zu verlieren? Weil man hat immer das Gefühl gehabt, dass also die ÖVP ist für die Wirtschaft da, die ÖVP ist auch eine Partei, die sagt, okay, also wir haben das Geld nicht mit beiden Händen aus dem Fenster. Wenn wir uns das jetzt anschauen, Sie haben es ja gerade angesprochen, ne? Also ja, es ist viel weiter gegangen, aber es hat unfassbar viel Geld gekostet und diese Verschuldung, diese Verschuldungsquote konnte man sich mit einer ÖVP in der Regierung so einfach ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Die große Wirtschaftspartei ist die ÖVP sicherlich nicht mehr. Das hat auch mit der Person des Karl Nehmer zu tun. Er war Obmann, Generalsekretär des ÖAAB, also des Arbeiter- und Angestelltenbundes, also der Arbeitnehmer in der Volkspartei. Dem ist einmal der Wirtschaftsflügel etwas, also nicht so nahe. Auch viele andere Protagonisten in der ÖVP, wie die Landeshauptfrau von Niederösterreich, der Landeshauptmann der Steiermark, sind alle nicht aus diesem Wirtschaftsflügel. Harald Mahrer, der Wirtschaftsbund Obmann, den nimmt man momentan gar nicht so wahr. Und natürlich auch Karl Nehammer hat also verströmt schon auch irgendwie den Habitus des guten Hirten. Ich kümmere mich jetzt um euch. Wir haben sehr viele Probleme. Aber wir, der Staat, wir nehmen alles Geld in die Hand, das es überhaupt nur gibt. Und wir werden euch alle befriedigen und es wird uns allen gut gehen. Es gab einmal einen ÖVP-Bundeskanzler, der hieß Wolfgang Schüssel und der erfand das berühmte Diktum von mehr privat, weniger Staat. Also das hat schon Sebastian Kurz, muss man ehrlicherweise sagen, aufgehoben. Auch der hat schon an mehr Staat gedacht. Also Karl Nehmer ist sicher nicht der große Wirtschaftsliberale. Er hat wenigstens die Wirtschaft, die ist zufrieden insofern, dass auch die Körperschaftssteuer gesenkt wurde. Da hat er schon einiges getan. Aber dass er jetzt den Wahlkampf gewinnt mit der großen Ansage, ich bin der Wirtschaftskanzler, der jetzt auch das Wirtschaftswachstum wieder ankurbeln wird und dafür sorgen wird, dass die Arbeitslosigkeit nicht hochgeht. Da hat er, glaube ich, weniger Glaubwürdigkeit. Mehr noch hat er, glaube ich, kann er punkten als der ehemalige Innenminister. Mit diesem Punkt unter mir sind die Asylzahlen weniger geworden und dass er hier versucht, wieder der FPÖ das Wasser abzugraben.
So viel zu Karl Nehammer. Erster Teil vorbei. Wir haben noch eine Menge zu besprechen. Wir reden gleich über die Untersuchungsausschüsse und warum die SPÖ dann möglicherweise kalte Füße bekommt. Und dann reden wir noch über die Kollektivverhandlungen im Handel und wenn es sich ausgeht, noch über die aktuelle PISA-Studie. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zu unserer Innenpolitikrunde. Zweiter Teil. Schön, dass Sie mit dabei sind. Nächstes Thema, nachdem wir ausführlich über die Kanzlerschaft und die zweijährige Kanzler Karl Nehammer gesprochen haben, ist eine Zusammenarbeit zwischen der SPÖ und der FPÖ. Es geht um einen Untersuchungsausschuss.
Im November schließen SPÖ und FPÖ im Parlament eine seltene Allianz. Gemeinsam beantragen sie einen Untersuchungsausschuss zur Covid-19-Finanzagentur, kurz COFAG. Milliardenzahlungen an ÖVP-nahe Superreiche sollen damit genauer unter die Lupe genommen werden. Das Vorhaben stößt innerhalb der SPÖ allerdings auf Kritik. So haben etwa die Wiener Genossen keine Freude damit. Bürgermeister Michael Ludwig fürchtet, so heißt es, dass vor allem die Freiheitlichen von einem solchen U-Ausschuss profitieren könnten. Auch in Tirol glaubt man, dass der U-Ausschuss den Blauen in die Karten spielt. Der dortige SPÖ-Chef Georg Dornauer ließ wissen, statt sich in sinnlosen U-Ausschüssen an der ÖVP abzuarbeiten, solle die SPÖ lieber Perspektiven für die Menschen aufzeigen. Das SPÖ-Bundesparteipräsidium versucht am Montag, die Diskussion wieder einzufangen. Man habe sich verständigt, auch in der U-Ausschussfrage geeint aufzutreten, heißt es von Sitzungsteilnehmern.
Michael Hammer vom Kurier bei uns, recht herzlich willkommen. Darf ich Sie bitten, jetzt uns mitzunehmen, einen Blick hinter die Kulissen. Also ein Untersuchungsausschuss gegen die ÖVP, wenn es um diese COFAG-Förderung geht, wo viele sagen, hey, da müssen wir mal genau hinschauen. Warum sollte das der SPÖ, die da mitmacht, warum sollte das der SPÖ schaden? Warum hat der Wiener Bürgermeister da so Angst?
Wie gesagt, es ist grundsätzlich ein U-Ausschuss gegen ÖVP-nahe Unternehmer. Vice versa gibt es jetzt einen ÖVP-U-Ausschuss. Zum ersten Mal, dass eine Regierungspartei sowas überhaupt macht gegen SPÖ und eventuell FPÖ-nahe Unternehmer und auch jeweils also gegen verschiedene Ministeriensvertreter der vergangenen Jahre. Das Problem ist, die SPÖ wollte unbedingt noch den EOS mit an Bord bekommen und hat da auch intensive Gespräche geführt in den vergangenen Wochen. Warum? Man wollte nach außen hin nicht diesen Anschein der rot-blauen Allianz geben, im EU-Wahlkampf und dann auch im Vorwahlkampf zur Nationalratswahl. Also der Wiener Bürgermeister ist, glaube ich, am ehesten noch unhappy und hat das indirekt auch geäußert.
Der Tiroler, ist es ein Verstoß in der SPÖ gegen die Wranitzky-Doktrin, wenn man mit der FPÖ gemeinsam einen U-Ausschuss macht?
Nein, das ist es nicht. Das ist auch die Argumentation der SPÖ. Man arbeitet ja in verschiedensten Ausschüssen mit der FPÖ auch zusammen. Und das muss man ja im Parlamentarismus, das gehört ja dazu. Klar ist aber trotzdem, der U-Ausschuss hat eine ganz andere Bühne und nimmt auch dem EU-Wahlkampf eventuell zum Teil eine Bühne weg. Vielleicht ist aber auch das die Hoffnung der SPÖ, ein bisschen auch von Andreas Babler, eben, dass sich niemand mehr für den U-Ausschuss interessiert im Frühjahr. Es war schon beim letzten das Interesse relativ gering. Und die Frage ist dann tatsächlich, in 2 Monaten Befragungen kann sowieso nicht mehr wirklich viel herausgefunden werden. Es geht um diese riesige Blackbox-Kofak, wo jetzt einzelne Personen rausgepickt werden. Also wirklich ertragreich kann das nicht sein. Und grundsätzlich das Interesse in der Bevölkerung war schwindend. Das Einzige, was sein kann, ist, dass tatsächlich medial dann relativ groß ausgeschlachtet wird und dass irgendwie der Eindruck vermittelt wird, dass die SPÖ mitarbeitet, die Politikverdrossenheit und die Wut zu steigern, wie ich es im Vorhinein schon gesagt habe. Und das hilft am Ende des Tages wirklich nur der FPÖ. Mit Wut und Politikverdrossenheit wird die SPÖ keine Wahl gewinnen und wird Andreas Babler nicht Kanzler. Das ist auch nicht sein. Also es ist auch nicht seine Herangehensweise. Die Partei versucht ihn ja auch momentan aus diesen ganzen Geschichten herauszuhalten und ihn wirklich auf seine Themen, auf Teuerung, auf leistbares Wohnen etc. zu positionieren. Deshalb in Summe, man hätte einfach darauf verzichten können, aber man hat es halt so lang verhandelt und Kai-Jan Greiner hat da auch ganz viel Gespräche geführt im Hintergrund, damit es unbedingt zustande kommt, dass man es ihm jetzt offenbar nicht mehr wegnehmen wollte.
Kai-Jan Greiner kann durchaus recht forsch auftreten. Ist das auch eine Sorge in der SPÖ, dass der einfach zu forsch auftritt, dass man die ÖVP, die man möglicherweise auch als Koalitionspartner wieder brauchen könnte, massiv verärgert, noch kurz vor der Wahl?
Klar ist, dass er ein Scharfmacher ist, so wie es aber natürlich auch auf der ÖVP-Seite Scharfmacher gibt. Und prinzipiell muss man ja leider feststellen, dass das Verhältnis zwischen diesen ehemaligen Großparteien wirklich gelitten hat. Also es geht, also so schlimm, sagen alle Beteiligten, war es noch nie. Dieses Misstrauen und fast dieser Hass teilweise zwischen SPÖ und Volkspartei, das ja teilweise gar nicht vorstellbar ist, wie diese zwei Parteien nach einer Wahl noch zueinander finden können. Wiewohl es natürlich auch, muss man auch hinweisen, es gibt ja große Koalitionen, die auch funktionieren. Zum Beispiel in Kärnten arbeiten sie zusammen, in Tirol arbeitet die ÖVP mit der SPÖ zusammen. In der Steiermark funktioniert es auch. Also die große Koalition funktioniert als Modell auf Landesebene. Es ist dann natürlich immer auch, wenn dann mal Wahlen geschlagen sind, dann wären vielleicht auch die Wildesten wieder ein bisschen sanfter, wenn es dann um die Posten geht. Also dann kann man dann vielleicht einige dann schon mit einem Staatssekretariat vielleicht befrieden oder gar mit einem Ministeramt. Also würde ich nicht unterschätzen. Aber natürlich, es kann jetzt schon wieder sehr viel Porzellan zerschlagen werden. Und das Traurige ist ja, dass dieses wichtige Instrument des U-Ausschusses jetzt ja wirklich von fast von allen Parteien, mit Ausnahme der NEOS, vielleicht ein bisschen mit der Grünen, wirklich zerstört wird. Also natürlich ist ein bisschen dieser Versuch der ÖVP zurückzuschlagen, ist ein bisschen lachhaft und weil er sehr durchschaubar ist, wobei ich wirklich nicht ausschließen würde, dass der ÖVP nicht der eine oder andere Nadelstich gelingen wird dort und der eine oder andere Treffer, der dann natürlich wieder allen schadet. Also gewinnen kann es die ÖVP nicht, aber sie kann auch vielleicht den Unentschieden rausholen. Aber insgesamt ist dieses Instrument des U-Ausschusses, glaube ich, zerstört, weil natürlich, wie du gesagt hast, Michael, durchschaubar ist, dass die SPÖ und die FPÖ hier gemeinsam eigentlich nur ein Wahlkampftool entwickeln.
Also wenn man sich jetzt nicht, Frau Vettmann, nicht jeden Tag intensiv mit der Politik auseinandersetzt, wird bei diesem U-Ausschuss nicht einfach die totale Verwirrung, das totale Chaos übrig bleiben und eben, das wir haben gerade geredet, alle gegen alle und am Schluss plus 2-3 Prozentpunkte für die FPÖ?
Das ist natürlich die Gefahr. Also ich glaube, die FPÖ kann sich da wirklich relativ gemütlich zurücklehnen und sagen, ich lasse die anderen einmal machen und schaue mir das einmal an. Die werden sich schon quasi zerfleischen. Generell zum U-Ausschuss bin ich ganz auf deiner Seite. Also ein U-Ausschuss, ein parlamentarischer U-Ausschuss ist schon ein gutes und wichtiges Instrument, das es auch braucht, wenn es ja irgendwelche Skandale gibt, um das aufzuarbeiten. Nicht die juristische Verantwortlichkeit, sondern einfach die politische Verantwortlichkeit. Das Problem ist einfach nur bei den U-Ausschüssen, die wir in der letzten Zeit hatten. Erstens einmal ist ein U-Ausschuss wirklich inflationär geworden. Es gibt für alles einen U-Ausschuss und natürlich wird der hauptsächlich parteipolitisch genutzt. Es gibt in jeder Partei ein paar Vertreter, die diesen Auftritt dort tatsächlich beherrschen. Einer der ganz großen U-Ausschussmeister war Peter Pilz. Aber es ist natürlich jetzt auch Jan Greiner von der SPÖ, der Andreas Hanger von der ÖVP. Und dass die sich da zurückhalten und ein bisschen vom Gas gehen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das ist ja einfach ihre Bühne, wo sie sich auch selbst inszenieren und ins Zeug legen. Und übrig bleibt dann eigentlich nur, dass sich in Wahrheit alle beschädigen.
Weil Gernot Bauer gerade vom Verhältnis ÖVP-SPÖ geredet hat. Ist das einfach Teil des politischen Spiels, dass man da halt sich jetzt auch möglicherweise ein bisschen härter anfasst, aber dass man nach der Wahl sagt, okay, wenn es darum geht, die Macht und die Jobs und die Posten zu verteilen und gemeinsam eben diese FPÖ in der Regierung zu verhindern, dass es dann einfach geht, weil es gehen muss?
Den Eindruck hätte ich mal grundsätzlich nicht, dass es einfach nur normale Auseinandersetzung zwischen Parteien ist. Also ich bin da geneigt, dem Kollegen Bauer zu folgen, dass, sag jetzt einmal, die Aversionen vice versa in einem Ausmaß vorhanden sind, wie das, glaube ich, in der Zweiten Republik nicht Usus war und in den letzten Jahren möglicherweise auch sich zugespitzt hat.
War der Grund Sebastian Kurz, das Sprengen diesmal der Regierung?
Kurz hat natürlich die Doktrin, mit der Doktrin alles zu tun, nur nicht mit der SPÖ zu regieren. Mit der hat man natürlich, sage ich jetzt einmal, gewisse Dinge ausgelöst. Andererseits ist es natürlich auch sein gutes Recht, wenn ich eine Wahl gewinne, das noch dazu mit einem, sage ich jetzt einmal, mit einem in dem Fall für die ÖVP sehr guten Ergebnis damals oder mit zwei sehr guten Ergebnissen, dann ist es im Endeffekt sein gutes Recht zu sagen, er macht jetzt eine andere Koalition. Einer der Effekte, und das hat sich dann natürlich hochgeschaukelt, war natürlich, dass die vormaligen Großparteien jetzt in der Frage, die letztlich eine Systemfrage ist oder eine Frage des politischen Systems, nämlich Kickl oder nicht Kickl, und da will ich jetzt gar nicht die FPÖ-Diktion der Systemparteien übernehmen, gar nicht. Aber die FPÖ will einen anderen Staat als alle anderen Parlamentsparteien. Und in dieser Frage tun sich ÖVP und SPÖ offenkundig sehr schwer, da gemeinsam gegen Kickl zu argumentieren. Und da geht es jetzt auch nicht nur um die SPÖ aufgrund des Urausschusses. Natürlich konterkariert das die Linie, die SPÖ in diesem Zusammenhang hat, massiv, weil ich kann nur dazu vor einer EU-Wahl, deren SPÖ-Slogan, nehme ich einmal an, sein wird, Vorsicht, Rechtsruck, da müssen wir aufpassen, dass da jetzt
nicht auf europäischer Ebene, ja. Genau,
dass das nicht auf europäischer Ebene massiv nach rechts rutscht und zugleich sitzt aber dann oder steht oder wie auch immer Kaijan Greiner und andere SPÖ-Vertreter neben dem FPÖ-Vertreter und zeigen auf die ÖVP und sagen, na, das ist aber wirklich eine furchtbare Partei. Und das verträgt sich mit dem nicht, das verträgt sich auch mit dem auf Bundesebene mehr oder weniger mit der Auseinandersetzung gegen die Freiheitlichen nicht. Aber es ist auch nicht nur die SPÖ, weil die ÖVP ist ja auch nicht glaubwürdig in der Abgrenzung gegen Kickl, wenn ich auf Landesebene, obwohl ich es vorher ausgeschlossen habe, in mehreren Regierungen mit den Freiheitlichen, unter anderem in Niederösterreich mit der möglicherweise radikalsten FPÖ, die man hier so findet, koaliert. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es illegitim ist, auf Landesebene mit der FPÖ zu koalieren, aber es erschwert oder verunmöglicht eigentlich den sage ich jetzt einmal, die gemeinsame Auseinandersetzung gegen Herbert Kickl, der einen ganz anderen Staat möchte.
Kurze Abschlussfrage noch zu dem Thema. Was könnte Andreas Babler als Spitzenkandidat aus seinem Urausschuss gewinnen? Kann der überhaupt das gewinnen? Oder ist da der Altmeister des 3D-Schachs, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, doch eher der aus der Ferne die größere Gefahr dieses Ausschusses sieht, so wie Klaus Knittelfeller gerade besprochen hat?
Strategisch könnte ich mir denken, das Einzige, was er da gewinnen kann, ist, dass vielleicht wirklich die ÖVP so demoliert ist und Karl Nehammer so zerstört ist, dass er dann wirklich der Herausforderer des Herbert Kickl ist. Gleichzeitig ist es vielleicht wirklich einfach strategisch schlecht gedacht, wenn man sich nur, seit er die Partei übernommen hat, Babler, vor allem auf die ÖVP konzentriert als Gegner. Natürlich ist das die Regierungspartei, aber der wahre Gegner ist schon die FPÖ. Und ich hätte mir eigentlich erwartet, jetzt nach seiner Wiederwahl beim Parteitag beim Jüngsten, dass er endlich anfängt, auch sich wirklich den Herbert Kickl vorzuknöpfen, unter anderem mit diesen demokratiepolitischen Themen, die du angesprochen hast. Aber nein, die SPÖ bleibt nach wie vor auf der Strategie, die ÖVP ist unser Gegner. Ich glaube, das ist aber etwas verfehlt.
Schauen wir noch zu den Kollektivverhandlungen. Es ist jetzt Donnerstagnachmittag, da nehmen wir diese Sendung auf und momentan finden gerade die Handelskollektivverhandlungen statt. Die Beamten haben sich ja geeinigt, auch die Metaller. Und die Frage ist, wird sich der Handel, also die Handelsangestellten, werden die sich vor dem so wichtigen 8. Dezember noch einigen können oder wird es am 8. Dezember Streiks geben?
Nur schauen statt shoppen. So könnte das Motto am 8. Dezember lauten. Ausgerechnet an einem sehr beliebten Einkaufsfeiertag in der Weihnachtszeit. Denn für Chefverhandlerin Helga Fichtinger von der Gewerkschaft steht fest, gibt es heute keinen Abschluss bei den Handelsgehältern, wird gestreikt statt geshoppt.
Die Arbeitgeberseite hat es in der Hand, einen fairen, dauerhaft wirkenden Gehaltsabschluss herzulegen. Dann kann der Weihnachtsfriede einkehren.
Rückhalt gibt es da auch von den Österreicherinnen und Österreichern.
Ja, ich finde, da gehören Druckmittel her. Und ich glaube, es gibt da Verständnis in der Bevölkerung.
Ja, ich bin dafür.
Ja, geht man halt vorher einkaufen.
Laut WIFO-Ökonom Benjamin Bitschi haben ArbeitnehmerInnen auch eine starke Verhandlungsposition.
Ich glaube tatsächlich, das ist schon ein starker Hebel, den die Gewerkschaften besitzen. Der Handel ist sehr auf das Weihnachtsgeschäft angewiesen. Insofern ist Streik immer Weihnachtszeit natürlich ein großer Hebel.
Ob es so weit kommt, wird man erst heute sehen. Auch in anderen Bereichen wie bei den Metallern hat man 9% Lohnerhöhungen durchbekommen. Und sollten sich Handelsangestellte und Geschäftsbetreiber nicht einigen, wird so wie letzte Woche wieder gestreikt.
Klaus Knittelfeller von der Kronenzeitung, recht herzlich, von der ehemaligen Kronenzeitung Presse, bei uns recht herzlich willkommen. Schön, dass ich den Satz noch zu Ende gebracht habe. Was ich Sie eigentlich fragen wollte, ist, haben die Arbeitgeber überhaupt doch irgendwie gute Karten? Weil wenn wir uns überlegen, dass die Beamten mit über 9% abgeschlossen haben, ist es natürlich für die Angestellten und für die Gewerkschaft wirklich leicht, ordentliche Forderungen zu stellen.
Ja, der Druck ist groß. Also ist überhaupt keine Frage. Es haben jetzt andere Abschlüsse stattgefunden, eben selbst die Beamten mit knapp 10%, also sprich der Inflation des abgelaufenen Jahres, um die es ja da geht. Es haben die Metaller hoch abgeschlossen. Man muss es halt gewissermaßen auseinanderhalten, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Arbeitgeberseite im Handel natürlich andere sind, in der Konsumzurückhaltung und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, der Druck ist groß, da quasi auf die Arbeitnehmerseite zuzugehen. Auch vor dem Hintergrund, dass das Weihnachtsgeschäft halt wirklich ein wahnsinniges Druckmittel ist. Und ich nehme an, das Interesse an Streiks, an Einkaufssamstagen nicht sehr groß ist. Also es wäre überraschend, wenn es da nicht einigermaßen zeitnah zu einer Einigung kommt.
Trotz Vettermann von der Kronenzeitung. Aber ich meine, wie immer die Einigung ausschaut, das ist natürlich wieder weiter Zündstoff für eine weitere hohe Inflation in Österreich, diese hohen Abschlüsse.
Ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gerade die Handelsangestellten, wir erinnern uns an die Corona-Pandemie, hat es immer geheißen, was für eine großartige Arbeit die leisten und wir sind ihnen alle so dankbar, also hat die Politik gesagt. Und die müssen auch, das muss auch honoriert werden, das muss abgegolten werden. Von all diesen vielen Versprechungen ist eigentlich nichts geblieben. Die Handelsangestellten waren wirklich die, die auch immer an der Kasse saßen und die eigentlich immer gearbeitet haben, während alle anderen sozusagen
daheim. Die konnten kein Homeoffice machen, ja?
Die konnten kein Homeoffice machen, ganz genau. Also und ich glaube, da man hat es auch in dem Beitrag jetzt gemerkt, da gibt es auch schon sehr viel Verständnis auch von Seiten der Bevölkerung, dass auch diese Berufsgruppe hier ordentlich, also dass für die das ordentlich abgegolten wird.
Gerne bei einem Profil eine große Geschichte rund um diese Verhandlungen. Und man weiß ja, im Handel arbeiten hauptsächlich Frauen. Und man muss sagen, die werden tatsächlich einfach sehr schlecht bezahlt. Und das geht jetzt nicht darum, dass die eine Gehaltserhöhung bekommen, sondern dass zumindest die Inflation abgegolten wird. Also wir sind ja weit davon entfernt, wie Sie gesagt haben, wie die damals beklatscht wurden, dass die Supermärkte offen waren in allen Lockdowns und so weiter und so weiter. Aber jetzt geht ja nicht darum, dass man ihnen mehr Geld gibt, sondern dass man zumindest den Kaufkraftverlust ausgleicht.
Da ist die Frage, ob das überhaupt gelingt. Das letzte Angebot, die 5% oder eines der Angebote der Arbeitgeber, ist natürlich, bedeutet tatsächlich einen Reallohnverlust. Und für wen? Sie haben es angesprochen, 2/3 der Angestellten im Handel sind Frauen. Und wir reden da von 450.000 Jobs. Das ist der zweitgrößte nach der Industrie Arbeitgeber in Österreich. Davon 2/3 Frauen. Davon wiederum sehr viele Frauen in Teilzeit. Also da trifft schon eine Berufsgruppe und im Handel werden ja keine großen Gehälter eben bezahlt. Also jetzt soll man nicht Berufsgruppen gegeneinander ausspielen, aber ein Facharbeiter in der Industrie verdient deutlich mehr als eine Angestellte im Handel. Das heißt, hier eher bei den schwächeren Arbeitnehmern zu kürzen oder nicht auszugleichen, ist natürlich nicht sehr sympathisch. Andererseits muss man halt wirklich sagen, die Industrie hat sehr gut verdient in den letzten Jahren. Also da kann man schon ein bisschen Druck machen. Jetzt wissen wir alle, dass der Handel durch halt die Online-Konkurrenz wirklich unter Druck ist. Also wir haben heuer schon 700 Pleiten im Handel, also von der großen Ketten, von den großen Ketten, Forstinger, Kicker, Leiner, bis runter bis zu kleinen Geschäften. Also das ist ja nicht nichts, weil einfach das Geschäft so schlecht ist. Hat sich nie erholt von Corona offenbar. Und dann gibt es noch ein zweites Phänomen, dass all diese Ausgleichszahlungen, die Regierung, weil ja, also wir haben geredet drüber, sehr großzügig, offenbar ging das sehr viel in den Tourismus. Die Leute wollten reisen, wollten vielleicht noch gerade in die Gastronomie. Aber der Handel hat davon nicht so richtig profitiert. Es ist schon auch eine Branche unter Druck. Also ich verstehe schon irgendwie die Arbeitgeber, ohne dass ich da jetzt als Arbeitgeberversteher gebrandet werden will. Aber zum Beispiel, es gibt ja auch das Phänomen, das stille Schließen. Also immer mehr Geschäfte, die gehen zwar Gott sei Dank nicht pleite,
aber die sperren,
und sperren einfach zu, weil die Miete zu hoch ist, weil die Nachfrage im Internet gedeckt wird. Und die sperren ihre Geschäfte einfach zu am Land. Kleinen Nahversorger gibt es kaum mehr.
Also bevor Gernot Bauer jetzt Arbeitgebersprecher wird, versuchen wir es nochmal auf die politische Ebene einzunorden. Wolfgang Katzian, Politikprofi, Gewerkschaftspräsident, hat natürlich ordentlich gepoltert. Sie haben sich wahrscheinlich auch auf ihn bezogen, auf sein Interview, wo er gesagt hat, die damals beklatscht worden sind. Ich weiß nicht, wie ist Ihre Wahrnehmung, aber konnte der SPÖ-Chef Andreas Babler, ich meine, das ist doch auch sein Klientel, konnte der profitieren? Hat der sich positioniert? Hat man von ihm was gehört? So ganz, ganz eindeutig?
Ganz, ganz eindeutig nicht, aber man hat schon den Eindruck gehabt, und er hat sich mehrmals geäußert, auch bei den Metallern, man hat schon den Eindruck gehabt, dass bei den Lohnverhandlungen heuer die SPÖ versucht hat, viel stärker mitzumischen und sich auch einzubringen und die auch zum Teil zu politisieren. Also das wäre durchaus schon auch meine Wahrnehmung gewesen. Und bei den Abschlüssen, ja, ich meine, da wird jetzt irgendwas in Form einer sozialen Staffelung kommen, dann werden genau diese Gruppen, über die wir jetzt gesprochen haben, vielleicht sogar über der Inflation knapp abgeglichen, so wie es halt bei den Metallern war, obwohl, ja, da reden wir dann von einem ganz anderen Einkommensniveau. Also da ist diese Form der sozialen Staffelung bei den Gehältern schwieriger möglich im Handel. Und um noch einmal darauf zurückzukommen, er hat es nicht so besetzen können, dass man aber wirklich sagt, er hat daraus einen großen Gewinn gezogen, aber die SPÖ hat es zumindest probiert. Also es waren stark politisierte KV-Verhandlungen.
Richtig, es geht ja gar nichts an. Ja. Also politisiert ist es, es geht ja den SPÖ-Vorsitzenden nichts an, sondern wenn ich der Katzian bin, der Präsident, dann rufe ich ihn an und sage, lieber Genosse Babler, ich mische mich ja auch nicht in die Führung der SPÖ ein, bitte, das ist Sache der Kollektivverhandlung.
Das ist schon richtig, aber was ich trotzdem in diesen ganzen KV-Verhandlungen und in der politischen Debatte rundherum nicht richtig nachvollziehen kann, ist, also ich verstehe das ungeschriebene Gesetz, dass man sich da dialektisch offenbar nicht einzumischen hat, allerdings, ich meine, es ist eh schon gegessen jetzt, die ganze Sache, weil es ist außerhalb jeder Vorstellungskraft, dass der Handel aus den genannten Gründen weit unter dem deutlich oder viel schlechter abschneiden wird, als andere Gruppen das gemacht haben.
Man wird schauen, dass es irgendwie nicht zweistellig wird, glaube ich.
Nicht so ganz erschließt, ist in dem Zusammenhang die Regierungspolitik beziehungsweise auch die Landesregierungspolitik und die Gemeindepolitik und die völlige Entkoppelung eigentlich dieser zwei Themen. Jetzt hat im Endeffekt in den letzten 2 Jahren die Politik kaum etwas anderes gemacht als Teuerungsbekämpfung. Da wurden auf Bundesebene zig Milliarden in die Hand genommen und nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene, auf Gemeindeebene. Jeder hat, also und mit jeder meine ich wirklich jeder, nämlich nicht nur notleidende Gruppen, sondern jeder hat Teuerungsboni bekommen.
Das kann im Prinzip, ja, das so kritisiert wurde. Ja?
Jeder hat Boni bekommen als unter dem Titel Inflationsbekämpfung. Jeder hat aufgrund der hohen Teuerungsrate Heizkosten oder viele, also von Heiz, Strom, alles Mögliche. Und dass jetzt die Teuerungsdebatte völlig entkoppelt von diesen Leistungen stattfindet, ist für mich nicht richtig nachvollziehbar. Weil wenn wir jetzt sagen, wir gleichen das, was es an Inflation gab, ohnehin jetzt alle über die KVs aus, dann muss man sich fragen, was eigentlich der Sinn dieser ganzen, abgesehen jetzt vom Vorstrecken natürlich, das hätte man machen können. Aber da muss man, finde ich, schon hinterfragen, wenn man jetzt nicht hinterfragt, warum es keine gemeinsame Debatte zwischen Sozialpartnern und Politik gibt, also wenn man diese Grenze, so wie sie der Kollege genannt hat, akzeptiert, dann muss man sich fragen, warum es eigentlich in diesem Ausmaß diese ganzen Teuerungshilfen für jeden gegeben hat.
Naja, die Gewerkschaft will ja das trennen. Also das ist ja quasi der Hebel der Arbeitnehmer, dass sie sagen, Moment, wir zahlen euch weniger, wir machen nur 5%, weil die anderen 5% habt ihr eh durch die Regierungspolitik erhalten.
Doch, damit wir nochmal über Magnus Brunner reden, den Vorschlag dieser 3.000 Euro Einmalzahlung, die steuerfrei kommen könnte, wo sich die Gewerkschaft natürlich massiv wehrt, weil diese Einmalzahlung eben in keinerlei Ansprüche oder auf keinerlei Ansprüche
wirkt. Und wird sich dann auch nicht perpetuieren. Ja. Und jetzt darf ich dann Arbeitnehmervertreter sein. Also da verstehe ich dann schon auch wiederum die Gewerkschaft, die sagt, Moment, das kommt ja auch aus dem Steuertopf, aus diesem allgemeinen, da haben ja profitiert auch die Unternehmen sehr stark. Also warum sollten wir da jetzt in Vorlage treten und akzeptieren, dass wir weniger bekommen, Gehalt nur weil
die nicht missverstehen, also nicht, dass ich jetzt da zum Arbeitgeberversteher werde irgendwie
Ich glaube, die zwei Welten sollten getrennt bleiben.
Ja, aber es ist aber ich finde, es wirft die Frage auf, warum das nicht von vornherein enger, also das gemeinsamer diskutiert wurde. Ich meine jetzt damit nicht, dass sich Arbeitnehmer abspeisen lassen müssen, weil sie eh schon so viel bekommen haben. Es ist eher die Frage, warum diese Teuerungsbekämpfung auf zwei Ebenen völlig entkoppelt voneinander stattgefunden
hat. Frau Vettermann, eigentlich könnte man sagen, die Politik ist in der Doppelmühle, aber es ist unerfreulich. Ne? Also auf der einen Seite die Gießkannenpolitik, alle bekommen alles, ja, die wir jetzt mit einer unfassbar hohen Inflation bezahlen, vor allem im europäischen Vergleich. Jetzt sind wir natürlich auch ein Tourismusland, das heißt, bei uns sind die Zimmer und der Kaffee und alles andere einfach sehr viel teurer als in anderen Ländern mittlerweile. Und man muss es sagen, für die Politik hat sich ja auch gar nicht ausgezahlt. Also wenn wir jetzt wieder das Beispiel Niederösterreich nehmen, also was da ausgeschüttet wurde vor dieser Wahl und wie dann das Ergebnis für die ÖVP war, muss man sagen, es hat beides nicht funktioniert.
Es hat definitiv nicht funktioniert. Also ich glaube, die Politik oder in dem Fall die Regierung hat sich das einfach wirklich anders vorgestellt und hat geglaubt, mit ihrer Gießkannenpolitik sozusagen tut man dem Volk was Gutes und das Volk wird der Regierung dann auch danken. Nein, es war dann einfach viel zu viel. Es war komplett unübersichtlich. Jeder hat irgendwas bekommen. Ich glaube, wir kennen alle diese Geschichten, wo dann Menschen auf ihren Kontoauszug geschaut haben und gar nicht mehr gewusst haben, welche Förderung oder was sie da jetzt überwiesen bekommen haben. Soll nicht heißen, dass natürlich Förderungen notwendig waren und Unterstützung notwendig waren für sehr viele. Aber es haben einfach auch sehr viele was bekommen, die es nicht brauchen. Wir erinnern uns an den Heizkostenzuschuss, wo sozusagen alle einfach was bekommen haben oder jeder in Wien dann auch Gastrogutscheine bekommen hat. Und jeder in Wien braucht sicher keine Gastrogutscheine. Also da ist die Rechnung mit, ich bin jetzt einmal ganz besonders großzügig, ganz bestimmt nicht aufgegangen.
Die Abschlussfrage, und wir kehren zum Beginn zurück zur ÖVP und zur Krise in der ÖVP, ist diese Sache, die Sebastian Kurz immer wieder versucht hat zu betonen, die Partei der Leistungsträger, ist das einfach ausgehebelt durch die Politik der letzten
drei Jahre.
Muss Corona auch noch mitrechnen,
Auf jeden Fall. Und wird es auch noch fortgesetzt mit dem kommenden Budget, das ja in Wahrheit auch ein Krisenbudget ist, auch wenn es der Finanzminister anders verkauft hat. Also Klaus Nittelfeld hat es gesagt, das macht den Eindruck, als wäre Geld abgeschafft.
Ja, das ist doch ein positives Wort zum Schluss der Sendung. Frau Vettermann, Sie müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen, weil wir nochmal über die PISA-Ergebnisse diskutieren werden müssen. Das machen wir gerne, meine Herren. Herzlichen Dank. Ich darf mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken und wünsche Ihnen eine angenehme Woche und freue mich, wenn wir uns heute in 7 Tagen wiedersehen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie den Podcast unserer Sendung reinhören, gibt es auf unserer Homepage. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.